Hallo und herzlich willkommen zum 603. NMAC-Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Arne. Hallo Arne.
Hallo Alex, hallo liebe Hörenden. Ja, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Wir werden über Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sprechen.
Jo.
Die Switch 2 neu, die exklusive muss man ja sagen, Switch 2 Neuauflage des ursprünglich für den Nintendo 3DS veröffentlichten Rollenspiels von Square Enix. Silicon Valley Silicon Studio damals original entwickelt, jetzt die Portierung von Cattle Call. Ist im Original in der Ursprungsversion in Japan am 11. Oktober 2012 erschienen. Damals auch mit diesem Untertitel Flying Fairy, den wir jetzt in der HD Remaster Version bekommen, den wir in Europa nie hatten.
Ach, den gab es schon mal. Ich habe mich immer gefragt.
Ja, in Japan ist das Spiel als Bravely Default Flying Fairy 2012 erschienen. Als es dann 2013 neu veröffentlicht wurde in Japan, hieß es ja dann Bravely Default for the Sequel. Das kam am 5. Dezember 2013 dann raus. Und einen Tag später, also auch am 6. Dezember 2013, kam es dann in Europa. Und nochmal einen Tag später, am 7. Dezember 2013 in Australien. In Nordamerika ist es allerdings erst am 7. Februar 2014 erschienen.
Das ist schon echt erheblich später.
Ja, nochmal ein paar Monate später. Und bei uns hat aber auch dieses Force Sequel gefehlt. Die haben es schlichtweg einfach nur Bravely Default genannt, außerhalb Japans.
Ja.
Ja. Nichts mit Untertiteln und so weiter. Und das hat sich, also ist auch so geblieben bis jetzt. Man ist ja die erste Neuauflage, muss man ja dazu sagen. Davor gab es ja keine Neuauflage des Spiels. Also das ist ja nach dem 3DS nie wieder für irgendwas erschienen. Das heißt, wenn man mal den Nordamerika-Termin 2014 nimmt, dann ist das 11 Jahre her, dass das Spiel das letzte, also über 11 Jahre her, dass das Spiel das letzte Mal veröffentlicht wurde irgendwo.
Ja, stimmt schon.
Ja, und was schon ein bisschen schade ist. Ich meine, es gab zwei Nachfolger, Bravely Second auf dem 3DS.
Diese Nachfolgernamen, ich verstehe es ja nicht. Das eine heißt Bravely Second und dann haben sie gedacht, nee, das reicht nicht als Nachfolger. Wir nehmen Bravely Default 2 auch nochmal als Titel.
Das hat einen Hintergrund, tatsächlich.
Okay.
Bravely Second war einfach der Nachfolger. Die haben einfach haben sich was Blödes bei überlegt bei dem Titel. Das hat keine Bedeutung, der Titel. Sie haben einfach nur gedacht, wir nennen das jetzt nicht Bravely Default 2, sondern einfach Bravely Second, Untertitel Endlayer. Und fertig. Ich meine, die Geschichte geht da ja weiter. Es spielt ja zweieinhalb Jahre nach dem ersten Teil. Aber Bravely Default 2, was ja der dritte Teil eigentlich ist, ist die direktere Fortsetzung des ersten Teils.
Okay.
Es ist ein bisschen trotzdem idiotisch, muss man sagen. Sie hätten es auch genauso gut Bravely irgendwas nennen können. Oder immerhin, oder wenigstens Bravely 3 nur oder sowas.
Ja.
Ich denke mal, da war auch Marketinggründe mit dabei, warum Bravely Default dann als Name genutzt wurde. Ich denke mal, das wird auch jetzt der Serienname bleiben. Wenn wir irgendwann Bravely Second nochmal als Neuauflage bekommen, würde es mich nicht wundern, wenn das dann als Bravely Default Endlayer HD Remaster erscheinen soll.
Ja, stimmt. Ja, das könnte ich auch
dass
vorstellen.
Dass sie dieses Second da vielleicht irgendwie vielleicht anders weiter drin verarbeiten, aber dass es nicht direkt als, ja. Joa.
Ja, und Bravely Default ist ja tatsächlich auch einfach ein wichtiges Bestandteil dieses Spiels und deswegen gibt der Name total Sinn.
Ganz genau, das war damals auf den Namen gegeben. Ich meine, kam ja auch erst im Laufe der Zeit zustande, was das überhaupt für ein Spiel wäre. Es war ja ursprünglich ein ganz anderes Spiel geplant als ein, ja, Art Nachfolger von Final Fantasy IV Heroes of Light vom DS. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, sag mir nichts.
Das ist so ein DS Final Fantasy. Man könnte sagen, der Grafikstil von Bravely Default orientiert schon ein bisschen daran. Gerade das Charakterdesign fällt auf, die Gemeinsamkeiten. Das Jobsystem haben sie von da so ein bisschen übernommen.
Ah, okay.
Ja, ansonsten ist natürlich rundenbasierte Kämpfe und so weiter, aber es wurde dann halt in der Entwicklung entschieden, es wird doch ein eigenes Spiel und kein Final Fantasy. Sie haben viele Final Fantasy Elemente wieder rausgenommen. Das mit den 4 Helden des Lichts, ich meine, The 4 Heroes of Light hieß der erste Teil, ist klar, ist ja auch in gewisser Weise in Bravely Default weiterhin drin geblieben. Also sie haben schon Elemente beibehalten, aber es halt dann doch nicht zu einem Final Fantasy, sondern zu einem eigenständigen Spiel umgemodelt. Warum genau? Ja, ich denke mal, das waren dann in der Produktion Entscheidungen, die durch die Story oder wie auch immer dazu geführt haben. Ich meine, ja, das ist, wird seine Gründe haben. Ich meine, einer der Story-Autoren kam ja von, also extern zu Square Enix, von 5PB, wenn dir das Studio was sagt.
Nee.
Bisschen Mage-Studio, so ein Studio von Mage, das sind, die sind vor allem für Visual Novels bekannt und der Autor, also der dazu kam, also Naotaka Hayashi, der hat unter anderem an Steins Gate gearbeitet.
Das habe ich schon mal gehört.
Ja. Und ja, es sind auch von anderen Teams, also von Dragon Quest Sachen mit reingeflossen, also inspiriert von Dragon Quest, von ganz, ganz wild Higurashi When They Cry, auch eine Visual Novel, die schon ein bisschen horrorartiger ist. Bisschen ist viel zu viel, ist zu wenig gesagt eigentlich, aber okay. Aber gut, das sind alles so Sachen. Ja, auch westliche Videospiele und Fernsehserien haben halt dieses ganze Ding hier dann beeinflusst. Und ich denke mal, das war dann einfach zu wenig Final Fantasy am Ende, um das beizubehalten innerhalb der Final Fantasy-Reihe.
Mhm.
Ja. Genau. Aber allzu sehr wollen wir auch gar nicht über die Entstehungsgeschichte von dem Spiel reden. Es ist halt nur so ein Punkt, der da immer eine Rolle spielt, logischerweise.
Ja. Ja.
Und ja. Ja. Du hast es ja damals nicht gespielt. Du hast jetzt die Switch-2-Version das erste Mal.
Genau. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was das für ein Spiel ist, warum es so viele Leute so gut finden, wenn es so einen seltsamen Namen hat. Aber inzwischen kann ich es verstehen.
Ja. Ich habe es ja damals gespielt, zum Launch direkt 2013 gespielt. Und schon war so ein Ding von Square Enix, haben die auf dem 3DS ein paar Mal gemacht. Ich meine, auf der Wii U hatten sie das auch, bin mir nicht 100% auf der 3DS, der am 3DS definitiv, dass Square Enix Demos von Spielen veröffentlicht hat. Das haben sie bei Bravely Default und Bravely Second auch noch gemacht. Die zwar dir das ganze Gameplay und alles vermitteln, aber nicht direkt aus dem Spiel stammen. Für Bravely Default, die Demo, haben sie zum Beispiel dieses ganze Wüstengebiet, also das ist im Grunde das erste nach dem Prolog.
Mhm.
Die Stadt, alles. Du hast es alles gehabt in der Demo. Aber du hast nicht die Story vom Hauptspiel erlebt.
Sondern was völlig anderes. Sehr cool.
Ja, was eigenes, also einfach nur Dungeon und so weiter, dass du einfach das Kampfsystem und alles lernen konntest, ohne von der Story gespoilert zu werden. Und bei Bravely Second hatten sie dann sogar in der Demo einfach eine Prequel-Story erzählt. Ein großer Storyteil, der vor dem Spiel spielt.
Ja, cool.
Ja, und deswegen waren die Demos dann nochmal so was Besonderes bei den beiden Spielen auch. Und du hast trotzdem sehr viel über das Spiel schon erfahren. Deswegen war ich dann auch so gespannt auf das erste Bravely Default, als es erschienen ist. Und ich habe sie auch sehr gerne gespielt, also war so viel schon mal vorweggenommen. Wir wollen natürlich jetzt gleich noch ein bisschen genauer auf das Spiel eingehen. Ich weiß, es gibt auch Kritikpunkte, die werden wir auch gleich noch dann ansprechen müssen. Geht nicht anders. Die kommen zwar nicht ausschließlich dann von mir oder vielleicht auch nicht von dir, aber ich weiß und kenne Personen, die das stört und deswegen werden wir sie aufgreifen. Ja, genau. Joa. HD Remaster, jetzt am 5. Juni zum Launch der Switch 2 halt erschienen.
Genau.
Hatten wir schon erwähnt. Ist eines der günstigeren Spiele mit 40 Euro.
Finde ich ganz cool, weil das 3DS-Spiel ja auch 40 Euro gekostet hat.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte bei dem Spiel einen 60-Euro-Preis nicht ganz nachvollziehen können. Klar, es ist ein HD-Remaster und so weiter, aber einmal, wie du schon sagst, das 3DS-Spiel war ja damals auch schon günstiger und dann, es ist halt wirklich nur ein HD-Remaster in Anführungszeichen. Das Spiel, muss man mal so sagen, würde wahrscheinlich fast genauso auch auf der Switch 1 problemlos laufen, wie es auf der Switch 2 ist. Dass das Ding exklusiv für die Switch 2 erschienen ist, liegt eigentlich vor allem an den Minispielen, die drin stecken.
Die aber Räume, auch echt die wir dann cool sind. Kommen wir später
ja,
zu.
Ja, keine Frage. Aber das sage ich nichts gegen. Aber ich denke, das ist einer der Hauptgründe. Und weil man halt wahrscheinlich mit Nintendo sich geeinigt hat, okay, dann gibt es nochmal ein exklusives weiteres Launch-Spiel.
Ja.
Aber ich glaube, sonst gibt es keinen Grund, der dagegen spricht. Mich würde es auch nicht wundern, wenn das hier wie bei anderen Spielen von Square Enix, Octopath Traveler und so weiter, Triangle Strategy, weiß ich gar nicht, ob das schon mittlerweile auch nicht. Aber dass die irgendwann nicht mehr exklusiv auf Nintendo-Konsolen bleiben. Dass die irgendwann wegwandern. Nach einem Jahr oder so, wenn der Vertrag abgelaufen ist. So wie es oft der Fall ist. Ich meine, Final Fantasy VII Remake ist ja mittlerweile auch auf so gut wie allen Systemen und kommt noch auf die Switch 2.
Richtig.
Ja, weil kein Vertrag mehr mit Sony besteht und damit hat sich's erledigt. Final Fantasy 16 ist es auch für die Xbox erschienen, nachdem es lange Zeit PlayStation und PC, also erst PlayStation, dann PC und ja, exklusiv halt war.
Ja.
Und deswegen würde mich hier auch nicht wundern, wenn wir das irgendwann nochmal auf anderen Systemen dann auch sehen. Aber der 40-Euro-Preis ist eine schöne Sache, weil einfach damit ein günstiges Launch-Spiel.
Genau.
Aber man sagen muss, es ist gar nicht das einzige Launch-Spiel, das für den Preis zu haben. Es gab es auch noch ein paar mehr. Man sollte hier anmerken, um das ganz kurz das Thema erledigt zu haben, es gibt auch eine Version im Einzelhandel, Das ist allerdings eine dieser Software-Schlüsselkarten.
Genau.
Das sollte hier nur erwähnt sein.
Gehen wir nicht weiter
drauf ein. Ja, genau. Das Thema haben wir schon mehrmals ausdiskutiert. Wir werden es bestimmt auch nochmal irgendwann aufgreifen. Soll jetzt hier nicht Bestandteil des Podcasts sein. Man zahlt halt dasselbe wie im E-Shop und da muss halt jeder selbst wissen, ob man, also welche Version man da kauft.
Genau, also kurz gesagt, vor allem, egal welche Version ihr kauft, ihr müsst auf jeden Fall den Platz auf der Speicherkarte freimachen für das Spiel.
Genau, oder halt auf der Switch 2, wenn ihr keine SD-Karte nutzt.
Ja.
Also es muss halt einfach der Speicher für das Spiel, das sind, wenn ich mich nicht komplett täusche, ist es gar nicht so groß, aber ich habe es gerade nicht im Kopf.
Ich glaube, es sind 7 Gigabyte, ich bin mir nicht sicher.
Ja, so in die Richtung, genau, es sind glaube ich keine 10 Gigabyte, auf alle Fälle. Die muss man halt frei haben. Aber das ist ja mittlerweile bei so gut wie allen Spielen, dass man dann ein bisschen was an Speicher braucht und sei es nur für Updates oder so.
Das stimmt. Sogar bei Spielen wie Cyberpunk ist inzwischen sehr viel Update-Speicherplatz
möglich. Ja, das ist normal. Fixes und Updates sind normal. Um die kommt man nicht drum rum. Ja. Gut. Ja, wir haben jetzt viel über das Drumherum geredet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aufs Spiel selbst ein. Wir haben ja schon gesagt, es ist ein JRPG. Bei dem ja dieses, ja?
Was genau ist eigentlich ein JRPG? Ich verstehe darunter, man hat ein Rollenspiel, wo es Bereiche gibt, zum Beispiel ein Dungeon oder Städte, und es gibt eine Oberkarte und auf der Oberkarte tauchen zufallsbasiert vorher nicht sichtbare Kämpfe auf. Ist es das oder ist es was anderes?
Ja, es ist auch. Es stimmt schon, aber ist es nicht mehr nur, weil zum Beispiel die Oberweltkarte wurde ja auch in einigen klassischen JRPGs irgendwann weg editiert. Final Fantasy X hat die so. Weil ich weiß auch überhaupt nicht mehr. Und auch Zufallskämpfe gibt es nicht mehr in allen klassischen JRPGs, obwohl es immer noch JRPGs in dem Sinne sind. Es hat auch ein bisschen was mit der Art des Spiels zu tun. Es gibt ja mittlerweile auch Action-Rollenspiele aus Japan. Es ist eigentlich schwer zu definieren, finde ich mittlerweile, weil du mittlerweile eigentlich auch Spiele hast, die theoretisch JRPGs wären, die aber schon sehr stark westlich beeinflusst sind. Final Fantasy 16 ist für mich so ein Fall, das in vielen, vielen Punkten eigentlich auch einem Witcher oder so gleicht, aber halt immer noch auch viele von diesen JRPG-Tugenden oder Elementen hat.
Ja, also weitere Kriterien für so ein JRPG sind, glaube ich, auch, dass es immer eine Party gibt, dass man mehrere Leute spielt, dass es rundenbasierte Kämpfe sind.
Auch nicht zwingend.
Auch nicht immer?
Auch nicht zwingend. Gibt auch welche, bei denen es, ja, mehrere Charaktere hast du meistens, aber es gibt auch JRPGs, bei denen du nicht zwingend die ganze Zeit mit anderen unterwegs bist.
Ja, stimmt, hier bist du, glaube ich, auch, ne, zumindest am Anfang bist du allein unterwegs, ja.
Ja, gut, das hast du in fast allen, aber ja. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, es sind mehrere Sachen. Die Story hat Einfluss, wie die Story erzählt wird, oft wird von vielen gesagt, dass diese Art der Geschichte hat, kann schon viel dazu beitragen. Die Art der Charaktere. Rundenbasierte Kämpfe werden oft als Bestandteil von JRPGs genannt, sind sie aber nicht. Es gab schon früh auch nicht runden- oder nur halbrundenbasierte Final Fantasy VII zum Beispiel ist ja auch kein komplett, also das klassische Final Fantasy VII, ist ja auch kein komplett rundenbasiertes durch das Action-Time-Battle-System. Man merkt schon, es ist einfach so ein bisschen schwer, das noch genau zu definieren. Zumal es ja mittlerweile auch sehr viele westliche Spiele gibt, die eigentlich JRPGs wären, wenn man sie sich genau anschaut.
Richtig. Also ich glaube tatsächlich, vor allen Dingen liegt es daran, was die Herstellenden von diesem Spiel über das Spiel sagen. Wenn die sagen, das ist eins, dann ist es wohl eins und sonst nicht.
Ah, das könntest du, also du könntest jetzt nicht hingehen und sagen, The Witcher ist, also wenn jetzt CD Projekt Red hingehen würde und sagen würde, The Witcher 4 ist ein JRPG, dann ist es noch lange kein JRPG.
Warum ist es keins? Ist was fehlt denn da dann?
Ja, genau, das ist ja gerade. Das ist die Art des Spiels dann im Endeffekt. Deswegen benutze ich diesen Begriff JRPG auch nur noch, wenn ich im Endeffekt diese etwas klassischere JRPG-Art bezeichnen will. Sowas wie in Final Fantasy 16 bezeichne ich im Normalfall als Rollenspiel. Oder ja, Action-Rollenspiel, ja, je genau, nachdem, ja, was es ist. Das ist halt dann immer so, wie macht man es? Teilweise benutze ich den Begriff auch wirklich nur für Rollenspiele, die aus Japan kommen.
Ja.
Zum Beispiel. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Begriff, finde ich, geworden, besonders in den letzten Jahren, weil halt Dragon Quest ist zum Beispiel eine Reihe, die sich eigentlich nie von diesem klassischen JRPG entfernt hat, obwohl sie nicht immer die gesamten Elemente abdeckt. Auch Persona und Tales of sind für mich dauerhaft das geblieben. Final Fantasy, wie gesagt, hat sich mit der Zeit ein bisschen davon entfernt und mit Final Fantasy 16 endgültig, meiner Meinung nach. Das ist nicht mehr komplett. Aber wie gesagt, die Elemente sind trotzdem noch da.
Ja.
Ja. Bei den westlichen, muss man sagen, sind es vor allem wirklich Spiele, die versuchen, gerade diese klassische SNES-Zeit aufleben zu lassen, die das JRPG haben oder PlayStation 1 versuchen zu kopieren, die bewusst das aufgreifen wollen. Und ich denke, dann ist es auch ein bisschen die Tonalität des Spiels, diese Art, wie das Spiel von uns auch wahrgenommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach, ich finde auch, man erkennt das sofort, wenn es ein JRPG ist.
Genau, weil es einfach eine etwas andere Art des Spiels ist. Und da ist egal, ob es aus Japan, aus Europa, aus Nordamerika oder aus was weiß ich woher kommt, Australien.
Ja.
Das ist, wenn die Art des Spiels eine bestimmte Ton, eine bestimmte Art hat, einfach, also bestimmte Weise dargestellt wird, und ich meine damit jetzt nicht die Grafik, dann ist es eigentlich ein JRPG.
Ja. Es gibt zum Beispiel auch immer irgendwie Erfahrungspunkte und irgendwelche Sachen aufzuleveln und man muss sich um sein Inventar kümmern. Es gibt ja durchaus
RPGs,
Rollenspiele, die das nicht machen, oder?
Ja, es gibt aber auch JRPGs, die das nicht 100% machen.
Ja, vielleicht ist es einfach so die Gesamtheit. Du musst von allen Punkten, die es gibt, irgendwie 5 von 9 erfüllen, so, und dann ist es halt eins.
Ja,
Grind-Element, also Grinding insgesamt ist ja auch ein Bestandteil. Das funktioniert ja auch. Also mir fällt zum Beispiel kein JRPG ein, wo man nicht grinden könnte. Ne, man muss nicht immer,
ja,
aber man
gibt,
könnte
es gibt
immer.
Welche. Es gibt, ja, könntest du auch theoretisch bei anderen Rollen spielen. Also ich kenne auch etliche andere, du kannst ja theoretisch auch bei einem Dark Souls, bei Dark Souls ist ja so gesehen auch ein Japan-Rollenspiel, weil es aus Japan kommt. Wenn man es ganz blöd betrachtet. Nee, aber ich denke wirklich, ist es die Art des Spiels, auf die man da blicken muss. Und dann vom Gefühl her wird man entscheiden müssen, ob es für einen JRPG ist oder nicht.
Ja. Na gut, das war unser kurzer Ausflug in die Welt der JRPGs.
Genau, wir wollen eigentlich über Bravely Default reden. Und also über das HD-Remaster. Ja, ich würde sagen, wir könnten eigentlich mal mit der Story anfangen. Weil da wollen wir ja nicht viel spoilern, da werden wir relativ kurz uns fassen.
Genau. Also, das ist auch ein wichtiger Bestandteil von allen JRPGs, die ich kenne jedenfalls, dass man innerhalb der ersten 1 bis 5 Stunden schon 3-mal komplett überrascht wird von irgendwas Storymäßigem.
Ja, also, zum einige von denen, das stimmt.
Ne, die halten dich immer bei der Stange, die Spiele, und du wirst immer irgendwie dabei gehalten, ob das jetzt ein Xenoblade ist oder ob das eben dieses Spiel ist. Ne, wir könnten jetzt was sagen, was sehr kurze Zeit nach dem Beginn des Spiels sich zuträgt. Und es wäre schon Spoiler für Leute, die es halt noch nicht kennen. Aber es ist natürlich im Gesamtverlauf des Spiels, was irgendwie 60 Stunden oder so dauert, je nachdem, wie viel man da macht, was da natürlich relativ am Anfang passiert. Ne? Also von daher ist es schwer zu sagen, dies ist ein Spoiler und das nicht. Also zum Beispiel die Figuren, die wir kennenlernen und mit denen wir dann kämpfen, von denen wissen wir am Anfang natürlich des Spiels auch noch nichts. Die lernen wir erst kennen, aber wir reden natürlich jetzt trotzdem drüber. So.
Ja, und man muss auch dazu sagen, die Figuren, die 4 Hauptfiguren werden im Intro vorgestellt, gezeigt.
Ja,
und sie sind auf dem Cover drauf und so weiter. Also
ja.
Alles, was im Prolog letztlich passiert, auch wenn der 2-3 Stunden dauern kann oder sogar noch länger theoretisch, kann man nicht komplett schützen. Und wegen der Spielzeit, weil du gesagt hast, dass man, wie lange hast du gesagt, braucht man für das Spiel?
Ich würde schätzen 60 Stunden so.
Ja, also um es spürig zu spielen, sind es wahrscheinlich so 50 bis 60 Stunden, um die Hauptstory durchzuspielen, so grob. Wenn du die Nebenquests alle mitnimmst, bist du schon so bei deinen 70 bis 80 Stunden. Und wenn du wirklich alles machen willst, dann kannst du deine 100 plus, also du wirst so, ich sag mal so bei rund 100 vielleicht ein bisschen mehr landen.
Und wenn du dann auch noch die 2 Minispiele komplett fertig machen willst, dann bist du wahrscheinlich weitere 50 Stunden dabei.
Ja, also du, da ist schon einiges drin in dem Spiel, aber es war es auch schon auf dem 3DS, muss man dazu sagen. Ja.
Also Story, ja, du hast gesagt, du wolltest die Story gern hören.
Genau.
Ich fange einfach mal an. Es gibt, wie gesagt, die 4 Helden, die werden im Intro gezeigt, die erleben dann alle ein bisschen was. Und grundsätzlich ist es so, es gibt eine Welt, die heißt Luxendark mit C hinten. Und da ist ein riesiges Loch entstanden und dieses Loch hat ein Dorf verschluckt. Norende heißt das Dorf. Und dabei, in diesem Dorf hat ein Typ namens Tis Area gewohnt und das ist die erste Figur, die wir spielen. Und der verliert dabei seinen Bruder, also der verschwindet dann einfach in diesem Loch mit drin. Und dann lernen wir halt noch andere Leute kennen, die alle auch mehr oder minder mit diesem Loch zu tun haben, weil dieses Loch nämlich die ganze Welt im Grunde beeinflusst. Die ganze Welt ist in Wirklichkeit gar nicht so riesengroß. Kommt uns am Anfang ein bisschen so vor, aber wir kriegen dann später
die Möglichkeit, diese Welt komplett zu erschließen mit einem Luftschiff oder mit einem Schiff. Und dann können wir feststellen, wir können innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten oder so von einem Ende zum anderen fliegen. Nee, wahrscheinlich nicht mal so lang. Und
das geht relativ schnell.
Das gesamte Spiel spielt natürlich in dieser Welt. Und da sind 4 Elementarkristalle. Offensichtlich funktionieren die nicht mehr. Und die Elementarkristalle sind Luft, Wasser, Erde und, was war das letzte?
Da fragst du mich jetzt was.
Kommt später erst. Also ne, es ist sowieso am Ende der Story. Also ne, nach und nach passiert dann was mit diesen Kristallen und wir machen dann Dinge so. Deswegen, die Story ist gut. Ne? Ich finde sie sehr, sehr cool. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen.
Genau.
Vielleicht einzelne Dinge besprechen wir nochmal, aber so im Ganzen lassen wir es dabei jetzt.
Ja, ich würde auch sagen, also wir können halt dazu sagen noch, es gibt einige klassische Elemente natürlich, wie man sie halt aus JRPGs kennt, sowas kann man doch sagen. Es geht natürlich im Endeffekt, das ist auch kein Spoiler, ums Schicksal der Welt im Endeffekt,
ja,
im Großen und Ganzen.
Ja, ja, genau. Und es gibt natürlich auch böse Leute und wir müssen sie bekämpfen. Oh, Überraschung.
Genau. Also das ist natürlich alles so ein bisschen typisch. Mit aber auch schon sehr früh, wie gesagt, Überraschungen und einigen sehr schönen Wendungen und so weiter. Das Spiel überrascht sowieso meiner Meinung nach relativ häufig bei der Geschichte.
Genau, aber es sind auch sehr viele Klischee-Dinge drin.
Ja, also, das muss man auch sagen.
Zum Beispiel eine von den Figuren. Sollen wir die gleich besprechen, die Figuren?
Kann man machen.
Gut, also ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen Tiss. Das ist so ein junger Hirte im Grunde. Ich sag Hirte, weil das seine Anfangsprofession ist. In Wirklichkeit gibt es in diesem Spiel sehr, sehr viele Möglichkeiten, was sie dann werden können. Da können wir später drauf eingehen. Tiss trifft dann auf eine junge Vestalin, also eine Weise im Grunde, die Agnes Obleach heißt. Und kurze Zeit später trifft er auf 2 weitere Leute, nämlich einen Ringabel, das ist so ein Schönling, ein Charmeur, und eine Edea. Lee heißt sie mit Nachnamen. Und das ist dann die Gruppe. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil viele von diesen JRPGs, über die haben wir ja schon mal gesprochen, glaube ich, war in der Folge 603, könnt ihr nochmal reinhören. Die haben wechselnde Gruppen und man muss sich immer entscheiden, oh, mag ich die Person lieber oder diese oder jene oder so. Das gibt's hier nicht, sondern wir spielen quasi immer diese 4 Leute und das finde ich sehr cool, weil alles, was mir an Entscheidungen abgenommen wird in so einem Spiel, gefällt mir einfach gut, weil es gibt viel zu viele andere Dinge noch zu entscheiden.
Mhm. Ja.
Ja, genau.
Da stimme ich dir voll ganz zu. Zumal ich da finde, die 4 Charaktere profitieren auch davon, dass es sich auf sie konzentriert.
Ja, natürlich. Viele der Nebenstorys. Also es gibt zwischendurch immer Momente, wo irgendwas im Spiel passiert ist und dann unterhalten sich unsere Charaktere miteinander. Und das funktioniert natürlich geskriptet nur so, weil die Charaktere eben so sind, wie sie sind in dieser Konstellation.
Ja, man muss dazu sagen, ein ähnliches Moment gibt es in Tales of Spielen schon ewig mit deutlich mehr Charakteren in der Gruppe und da funktioniert das auch sehr gut, weil die Charaktere halt festgeschriebene Figuren sind. Da hast du es dann auch mit 7 Charakteren oder so und bei denen funktioniert es halt trotzdem.
Es gibt ja auch Octopath Traveler, wo es eben 8 Leute gibt, aber da habe ich halt das Problem, ich möchte am liebsten alles sehen und kann nicht alles zugleich spielen. Und dann verpasse ich halt mit diesem Charakter die Story, weil die gerade nicht in der Gruppe ist oder mit dem, weil der gerade nicht in der Gruppe ist. Und das Problem gibt's hier nicht und das finde ich sehr angenehm.
Ja. Das mag ich auch sehr gerne. Deswegen mag ich es auch bei einigen JRPGs, die das auch so machen, dass auch wenn nicht alle in der aktiven Gruppe sind, alle immer dabei sind.
Mhm.
Trotzdem.
Ja.
Das heißt, bei Story-Segmenten sind sie trotzdem dann dabei.
Ja.
Sie kämpfen nur halt nicht aktiv mit. Machen ja mittlerweile auch sehr viele von den Spielen. Eben damit sowas nicht passiert wie in Octopath Traveler, bei dem es ja Absicht ist. Die wollen ja, dass du einen Wiederspielwert hast. Bei Octopath ist ja darauf ausgelegt, dass du es mehrmals spielst im Endeffekt. Ja. Ganz kurze Bezeichnung zu Vestalin. Vestalin ist eine Art Priesterin. Genauer gesagt kommt es aus dem Römischen, das ist nämlich die Priesterin der Göttin Vesta gewesen.
Okay.
Die wurden so bezeichnet. Das ist die Hüterin von Feuer und Göttin von Heim und Herd gewesen. Also römische Hestia ist die griechische Äquivalent dazu. Ich weiß nicht, warum sie den Begriff dafür jetzt genommen haben, aber ich denke mal, dass damit wollen sie aussagen, sie wollten nicht den Begriff Priesterin, denke ich mal, nehmen oder Heilige und haben schon überlegt, oh, nehmen wir Vestalin, das klingt cool.
Ja, die
was
sind,
weiß ich.
Ich finde auch Priesterin und Heilige klingt sehr, sehr viel älter. Unsere Heldinnen sind alle um die 20, also so 19 bis 22, glaube ich, sind sie. Und
ja,
das ist schon, ne, da finde ich, klingt Priesterin schon sehr alt im Vergleich.
Ja, logisch. sie ist es halt. Ich meine, als Vestalin scheint sie ja schon sehr weit oben zu stehen, trotzdem.
Das stimmt, richtig.
Und das mit ihrem Alter. Also, das ist ja da anscheinend schon eine sehr, sehr bedeutsame Figur.
Ja.
Als Vestalin. Aber ich denke mal, dass es da eher so mit gemeint ist, weil der Begriff hat wohl auch was mit der vestalischen Jungfrau zu tun. Und ich denke mal, dass es eher auch einen in der Welt von Luxentag die Auserwählte ist, die da ist, weil, weißt du, was ich meine? Sie ist die Auserwählte für, ich glaube, Agnes war Wind.
Genau, Kristall? Ja. Agnes wird sie tatsächlich ausgesprochen in der englischen Sprachausgabe. Ja. Es gibt zwei Sprachausgaben, Japanisch und Englisch. Früher gab es nur
Japanisch. Ich nutze nur die Japanische, deswegen keine Ahnung, wie es im Englischen ausgesprochen wird. Aber ja, das ist, denke ich mal, der Hintergrund dabei, dass sie als die Heilige, wie auch immer, Patronin des halt Vestalen, des Windes, und deswegen, ich meine, haben die diesen Auserwählte halt, wie man es halt auch aus vielen, vielen JRPGs kennt.
Ja.
Ja. Und wegen Alter, sie ist in der japanischen Version von Breath of the Wild 17, in der westlichen Version 20.
Ah, okay. Spannend.
Das ist auch bei den anderen Charakteren, also Tis ist 16 beziehungsweise 19 und Idea ist 15 beziehungsweise 18 und Ringer Bell ist 20 beziehungsweise 23.
Ah.
Das sind diese typischen Anpassungen, die es in einigen Spielen, gerade so der damaligen Zeit, gab, weil es zu der Zeit ein paar, sagen wir mal, Spiele gab, bei denen die Charaktere für das sie genutzt wurden im Japanischen, für die Darstellung, die dann schon sehr sexuell aufgeladen waren, für den westlichen Markt als zu jung angesehen wurden.
Ja.
Deswegen wurden sie dann schlichtweg, ohne sie irgendwie optisch zu verändern, einfach in der Biografie das Alter geändert. Und natürlich war damit das Problem behoben, weil sie waren ja dann offiziell älter.
Ja, logisch, ja.
Ich weiß nicht, warum sie es hier gemacht haben, weil hier sehe ich da eigentlich keinen Grund, dass es sie zwingend älter sein müssten.
Also so ein bisschen schon. Ne? Der Ringer Bell, der hat ja schon quasi in jedem Satz, den er sagt, hatte irgendeine Sexanspielung drin.
Das stimmt. Man muss dazu sagen, witzigerweise haben sie die Anpassung des Alters bei Tis und Ringer Bell später ignoriert und nur bei anderen Charakteren übernommen.
Hm, okay.
Das ist ganz seltsam, was da gelaufen ist. Also, aber gut, ist halt so. Ja, nee, aber wollte ich nur erwähnt haben, weil da so ein Unterschied zwischen japanischer und westlicher Version ist. Fürs Spiel spielt es im Endeffekt keine Rolle, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob das Alter jemals erwähnt wird von denen, zielt im Spiel. So, dass es eine Rolle spielt.
Nee, ich glaube nicht. Eine Rolle spielt es nicht. Die machen halt Dinge und dann ist es so.
Ich meine, im zweiten Teil gab es mal, oder war es in Bravely Second, ich weiß gar nicht mehr, gibt es, glaube ich, so ein Gebäude, in das man... Da kriegt man eine Anmerkung, weil man ja eigentlich zu jung sei oder irgendwie sowas. Aber ich weiß nicht mehr genau, was da war und ob das... Deswegen, ich will es nicht mehr sagen, ich werfe das gerade vielleicht auch mit dem ersten Teil durcheinander. Aber an sich spielt das Alter von den Charakteren keine Rolle, keine große.
Ja.
Es ist nur ein Fun-Fact am Rande.
Naja, diese Sexanspielung. Also ne, es gibt so einen Typen, der... So ein alter Kerl, der einfach auch unfassbar übergriffig ist. Da musste ich mich echt fremdschämen, mehrfach beim Spielen seiner Szenen. Weißt du, wen ich meine?
Nee, weiß ich es gerade nicht.
Es gibt so einen alten Typen, der offensichtlich immer irgendwas mit jungen Vestalinnen zu tun hat. Und wenn man den trifft, dann macht er unfassbare Anspielungen. Und die fände ich alle sehr unangebracht, wenn die tatsächlich unter 18 Jahren wären, die.
Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Doch, ja. Ja, stimmt schon. Ja, und ich denke, das ist mit einer der Gründe vielleicht. Und vielleicht war auch das einer der Hauptgründe. Sie wollten aber dann die anderen Charaktere auch entsprechend anpassen, damit die Altersunterschiede identisch bleiben.
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher, wie es bei dem Browser-Game von 2012 war. Es gab ein Browser-Game zu Breath of the Wild. Breath of the Wild Praying Brage, das ist noch vor der westlichen Version des Spiels erschienen. Ich glaube, das ist nur 2 Monate oder so nach dem Spiel in Japan erschienen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals da dann genau war mit den, wie sie damit umgegangen sind, mit den Charakteren. Das gab's bei uns nicht, das gab's nur in Japan.
Ja.
Nur, wollte ich doch auch mal nochmal am Rande erwähnt haben, dass sie da auch was mitgemacht haben. 7 Jahre gab's das Browser-Spiel immerhin. Das hat bis 2019 durchgehalten. Was schon sehr lange ist.
Ja.
Ja. Ich glaube, die hatten das auch etliche Zeit nach dem ersten Teil angesehen. Man merkt schon, die hatten damals schon Pläne mit dem ganzen Franchise, mit der Welt und so weiter. Ja,
finde ich gut. Also es hat sich ja irgendwie bewährt. Ja, wobei, dieses Remaster haben wir ja nur bekommen, weil Fans das unbedingt haben wollten, nachdem 2023 der 3DS eShop abgeschaltet worden ist. weil es Online-Features gab, die dann nicht mehr funktioniert haben.
Ja, und du kannst das Spiel auch nicht mehr werben. Wenn du es nicht irgendwo im Einzelnen noch bekommst, die 3DS-Version, kein was die kostet aktuell, kannst du dieses Spiel nicht mehr kaufen, weil der eShop nicht mehr kaufbar
ist. Ja, ja, klar, natürlich.
Kaufbar ist.
Ja,
ja. Ja. Logisch. Deswegen, also das ist ja auch noch immer so ein Grund. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren einige 3DS-Neuauflagen bekommen.
Ja,
einfach weil die Spiele nicht mehr verfügbar sind. Deswegen, ich warte ja eigentlich drauf, wann Square Enix dann hingeht und sagt, sie bringen auf Bravely Second. Hängt natürlich ein bisschen vom Erfolg jetzt von Bravely Default HD Remaster ab. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich würde sagen, wir machen mal weiter.
Ja, Berufe habe ich gerade schon erwähnt. Sollten wir vielleicht erklären. Die fangen alle als Freiberufler an, also im Grunde ohne irgendwas zu können. Ich glaube, nee, es stimmt nicht ganz. Agnes ist, glaube ich, schon irgendwie Weißmagierin.
Nein, sie ist auch von Anfang an
Achso, sie wird ja auch später, wenn man denn will. Ja, es passt natürlich zu ihr so. Aber das Witzige an diesen Berufen ist, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen und die lernen, sondern du triffst Leute, die diesen Beruf haben. Dann machst du die platt in dem Kampf und nur dann kannst du den Beruf übernehmen. Und das finde ich sehr witzig. Das ist ein cooles Konzept, weil du lernst dadurch immer neue. Nee, bei 20 hast du relativ viel Spielzeit über, lernst du quasi neue Leute mit neuen Fähigkeiten kennen und denkst dann, oh, was ist denn das jetzt? Das ist ja spannend. Und dann stellst du irgendwann fest, ach so, der war zum Beispiel ein Rotmagier oder Valkyrie oder so. Und das ist tatsächlich ganz cool, weil das Spiel dich dadurch sehr lange überraschen kann mit diesen neuen Berufen.
Mhm. Das mochte ich schon im Original sehr gerne. Die ersten beiden Berufe, die man da so erlernt, sind übrigens Weißmagier und Mönch. Oder Kampfkünstler war es, glaube ich. Kampfkünstler, nicht Mönch, Kampfkünstler.
Ich glaube,
also die Mönch. Ersten beiden Berufe. Hä?
Ich glaube, der heißt
Mönch. Heißt der Mönch?
Ja, ja.
Heißt Mönch, okay, gut, dann ist der Mönch. Dann ist der Kampfkünstler in einem der anderen Spieler als Klasse drin.
Genau.
Ich hab's auf Switch 2 gespielt, aber sowas merke ich mir dann doch nicht mehr. Dauerhaft.
Ja, es gibt so viele Begriffe für alles, das kannst du nicht alles
merken. Ja, genau, das ist es eben. Ich find schon echt, fast schon um 3DS so faszinierend, wie viele Jobs da drin stecken. Und das ist etwas, das es ja schon für Final Fantasy 3 in einer ähnlichen Form gab. Und wenn man jetzt wieder zurückdenkt, Final Fantasy 3 hatte ja damals schon dieses ganze Ding mit den vier Kriegern des Lichts und so weiter. Worauf ja dann dieses Spiel Final Fantasy IV Heroes of Light so ein bisschen basiert hat, das aufgegriffen hat, was ja der eigentliche Vorgänger von Breath of the Default werden sollte, bevor Breath of the Default zum eigentlichen Spiel wurde. Also man merkt schon, wie alt dieses System eigentlich ist, aber wie sie es halt umgesetzt haben, ist aber was ganz Eigenes und was Besonderes hier. Weil, was ich halt so faszinierend finde, du hast erstmal diese vielen Jobs, sind ja über 20.
Genau, dadurch gibt's natürlich sehr viel Vielfalt in diesem Spiel, weil du musst, du kannst natürlich den Job wechseln. Wenn du einen neuen Job findest, dann kannst du halt wechseln und bist da dann wieder am Anfang und musst quasi auch deine Jobfähigkeiten musst du halt lernen über verschiedene Kämpfe. Und da fängst du dann halt wieder neu an.
Du hast Jobpunkte. Wie Erfahrungspunkte gibt's Jobpunkte und du steigst im Joblevel auf im Endeffekt. Das getrennt ist vom Charakterlevel. Und desto niedriger dein Level im Job ist, desto weniger kannst du. Wenn du als Schwarzmagier zum Beispiel, kannst du anfangs wirklich nur die ganz normalen Zauber. Die stärkeren Zauber lernt man erst mit der Zeit, weil mit jedem Level auf, die kriegt man eine neue Fähigkeit. Das kann eine passive oder eine aktive sein. Und das Wichtige dabei ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt Agnes ausgebildet als Weißmagierin und sie ist schon sehr gut da drin. Mhm. Will sie jetzt aber umschulen auf Schwarzmagierin, weil ich die Klasse bekommen habe. Ich kann trotzdem das, was sie als Weißmagierin bereits gelernt hat, noch verwenden, weil ich eine, zumindest am Anfang, aktive Fähigkeitengruppe einer anderen Klasse übernehmen kann und ausrüsten kann.
Genau.
Das heißt, ich kann jetzt auch sagen, Tiss ist jetzt Mönch, kann aber immer noch die Fähigkeit, also die aktiven Fähigkeiten im Kampf des Freiberuflers nutzen, was gerade durch die Analyse anfangs recht wichtig sein könnte. Und genau solche Kombination machen es dann aus. Und dazu kommt, dass man ja auch noch Passivsachen ausrüsten kann. Und man erlernt ja teilweise recht praktische Passivfähigkeiten. Ein Freiberufler zum Beispiel einfach nur eine, die einem dann eine Anzeige gibt, wie viele Schatztruhen auf dem Stockwerk von einem Dungeon noch sind.
Ja,
was deswegen, ja sehr praktisch.
Deswegen lohnt es sich immer, einen Freiberufler dabei zu haben, ja.
Ja, oder diese Fähigkeit ausgerüstet zu haben.
Genau, ja. Ja, also ja, im Grunde hast du acht von diesen Berufen kannst du dabei haben immer.
Ja, so theoretisch. Aber man muss dazu sagen, rein theoretisch kannst du auch einfach wechseln. Du gehst ins neue Stockwerk, wechselst schnell durch die Fähigkeit, guckst, wie viele Schatzkisten da sind und wechselst wieder zurück. Geht auch.
Ja.
Also das ist Außerdem, natürlich verbessert sich jetzt alles auch noch ein bisschen weiter und so weiter. Also das ist, aber das ist ein sehr komplexes, aber auch sehr leicht zu begreifendes System.
Ja, und natürlich auch ein relativ leicht umzusetzendes, weil du eben dauerhaft ständig wechseln kannst. Das ist auch manchmal nötig. Also es gab schon Bosskämpfe. Also es gibt immer diese Dungeons und dann gibt es da einen Bosskampf am Ende. Du weißt es immer deswegen, weil da so ein Typ vorsteht, der so Abenteurer heißt, glaube ich, der dich dann speichern lässt und handeln lässt und nochmal ausruhen lässt und so. Dann weißt du, okay, hinter dieser Tür ist dann offensichtlich der Boss. Und ich habe schon Bosskämpfe gehabt, da habe ich mit meinen aktuellen Berufen keine Chance gehabt und musste dann tatsächlich wechseln auf einen anderen, den ich bekommen, aber noch nicht genutzt hatte. Musste dann wieder rausgehen, ordentlich grinden, damit der Beruf auch was taugt. Und dann wieder reingehen mit dem neuen Beruf und dann den Boss natürlich relativ easy platt machen. Und das funktioniert in diesem Spiel aber sehr gut.
Genau. Und das ist auch wichtig, weil man muss die Stärken und Schwächen der Gegner berücksichtigen. Und wenn du jetzt das Problem hast, sagen wir, der Gegner ist auf Blitzmagie anfällig. Mhm. Du hast aber vergessen, in der Stadt dir den Blitzzauber zu kaufen. Dann ist es egal, wie weit du den schwarzen Magier gelevelt hast oder den roten Magier. Ich glaube, roten Magier können ihn auch einsetzen. Du kannst schlichtweg diesen Zauber nicht einsetzen, weil die Stufe zu niedrig ist. Weil du noch nicht gekauft hast, meine ich.
Ja.
Also musst du nochmal in die Stadt zurück, in der Hoffnung, dass du dort einen Shop hast, bei dem du genau diesen Zauber kaufen kannst.
Ja.
Um diesen Zauber zu erwerben.
Und die Stufe ist aber auch wichtig. Es gibt Zauber, die haben bestimmte Stufenvoraussetzungen. Und wenn du das Level dann nicht hast, musst du halt ordentlich grinden. Weil diese Berufe natürlich, wie gesagt, jedes Mal von vorne musst du anfangen. Du kannst theoretisch in allen 20 Berufen dann irgendwann die volle Stufe haben. Aber bis dahin musst du ordentlich grinden.
Oh ja. Da ist ein Vorteil, eine der neuen Funktionen.
Ja, finde ich auch.
Dass du einstellen kannst, wie häufig Gegner kommen. Du kannst 50, 100, 150 und 200% waren es, glaube ich, gell?
Genau, richtig.
Einstellen, ja. Und entsprechend häufig finden diese Zufallskämpfe statt. 50% ist natürlich praktisch, weil du weniger Kämpfe hast und wenn du angeschlagen bist, schneller wieder zurückkommst.
Ja, 200% so nutze ich das
auch. Ja, 200% da kriegst du eigentlich so gut wie immer einen Treffer ab. Also du läufst ein paar Schritte und hast den nächsten Kampf. Also das ist.
Genau, zum Grinden ist das super. Und zum Grinden gibt es auch noch eine andere super Funktion, die aber früher auch schon drin war, nämlich den Autokampf. Du kannst quasi deinen Figuren sagen, mach du dies, mach du dies, machst du dies. Und das nächste Mal, wenn du dann einen Kampf hast, kannst du sagen, mach genau das gleiche nochmal. Und das merkt er sich auch. Und wenn du den dritten Kampf startest, dann passiert das einfach automatisch. Kannst du natürlich sofort abbrechen und dann passiert es nicht. Und du kannst auch die Kampfanimationen auf, ich glaube, höchstens vierfacher Geschwindigkeit angucken.
Ich glaube, vierfach war es, ja.
Und dann geht der Kampf ratzfatz weg. Und gerade wenn du grinden willst, ist es echt easy gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool. Ja.
Und so habe ich es beim Grinden nämlich auch gemacht. Das ist einfach super. Finde ich sehr, sehr gut, wie das da funktioniert.
Ja, genau. Kampfsystem haben wir so ein bisschen schon angerissen. Also du hast immer die Fähigkeiten von den zwei Berufen. Ja, es ist am Anfang nur einer, später kommt da dann eben eine zweite Möglichkeit dazu. Und du kannst aber vielleicht auch
eine Sache noch erwähnen, ganz kurz.
Ja.
Der Beruf, du hast deinen Hauptberuf, sagen wir jetzt Schwarzmagier, und hast durch die Fähigkeiten des Weißmagiers ausgerüstet. Der Weißmagier levelt aber dann nicht mit. Das heißt, wenn du da auf Stufe 5 bist, steigst du nicht irgendwann auf Level 6 auf. Nur der Hauptberuf, den du wirklich als Beruf ausgerüstet hast, nur der steigt auch wirklich im Level auf. Das sollte man vielleicht noch anmerken.
Ja, ganz genau, ja.
Ja.
Und deswegen ist es halt wichtig, auch den Nebenberuf auf eine brauchbare Stufe zu kriegen, weil du Fähigkeiten von dem auch mitkriegst. Nicht nur das, was du machen kannst, sondern auch die passiven Dinge. Kannst du dir, ich glaube, eine von aussuchen am Anfang? Ich weiß nicht, ob es mehr wird am Ende.
Ich glaube, es bleibt bei einer. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Und da willst du natürlich auch eine gute Fähigkeit haben. Ne? Das heißt, wenn du sagst, oh, ich bin jetzt Mönch und möchte gerne Weißmagier, die passive Fähigkeit, dann ist die aber nicht bei Stufe 0, sondern gibt es erst auf Stufe 5. Das heißt, du musst erst den Weißmagier auf Stufe 5 leveln, um dann die passive Fähigkeit mitzunehmen, um als Mönch die zu nutzen. So, das finde ich halt auch ein witziges Konzept. Also Grinding ist bei diesem Spiel unabdingbar. Aber wie gesagt, das funktioniert auch sehr einfach.
Genau, und was auch vielleicht noch kurz erwähnt sein sollte, die Ausrüstung hängt auch vom Job ab. Also was man tragen kann für Waffen, für und so weiter. Also die normale Sachen nicht, aber eher wie nützlich die Sachen sind.
Genau, das finde ich tatsächlich ganz cool. Du kannst alles tragen, aber die haben quasi eine Bewertung von E bis A, über A bis S, wie gut sie mit der aktuellen Klasse zusammenspielen. Und das ist ziemlich cool. Also wenn du neue Sachen in einem Laden findest beispielsweise, kannst du sofort sehen, okay, das passt zu dieser Figur, zu dieser Klasse und das passt da und weißt dann sofort, ob es besser ist oder nicht.
Ja. ist jetzt auch nicht komplett neu, kennt man auch aus anderen Spielen.
Ja, klar,
ist aber
ja.
Trotzdem
ja.
Sehr, sehr praktisches System.
Ja. Ja. Die Kämpfe. Wie gesagt, du hast die Jobfähigkeiten, du kannst einfach mit deiner Waffe, die aktuell ausgerüstet ist, kannst du einfach angreifen. Und du hast da verschiedene Optionen. Ich glaube, fliehen ist auch eine Option. Oder eben auch die beiden namensgebenden Funktionen Default, nämlich quasi verteidigen, oder Brave. Und Brave bedeutet, das ist ein System, finde ich ganz cool, kannte ich tatsächlich so von Octopath Traveler, obwohl das natürlich ein jüngeres Spiel ist. Jede Runde, wenn du nichts tust, wenn du Default machst quasi, dann sammelst du einen Aktionspunkt. Du kannst bis zu 3 Aktionspunkte sammeln und kannst aber bis zu 4 ausgeben. Du kannst also auch ins Negative gehen. Das kannst du auch, wenn du keinen einzigen gesammelt hast, kannst du auch bis zu -4 runtergehen und machst dann in dieser Runde einfach 4 Aktionen. Das funktioniert ein bisschen anders bei Octopath, da wird die Aktion dann einfach stärker. Hier kriegst du tatsächlich 4 Aktionen einfach gemacht. Und auch das ist natürlich beim Grinden ein großer Vorteil, weil du nämlich dich einfach ins Negative quasi überreizen kannst und hoffst dann, die Monster einfach in der ersten Runde platt zu hauen. Und hast dann halt ein bisschen das Nachsehen, wenn es nicht funktioniert, weil du dann die nächsten 3 Runden nämlich nichts machen kannst, außer Default, also dich verteidigen. Denn du brauchst mindestens 0, um überhaupt was machen zu können, und ansonsten macht die Figur einfach nichts.
Genau.
Und das ist so der größte Punkt im Grunde, was das Kämpfen angeht. Du musst halt entscheiden, okay, wie viele Lebenspunkte haben diese Gegner? Das kriegst du halt über eine der Freiberufler-Funktionen raus. Diagnos heißt die. Da kannst du dir die Gegner angucken, dann siehst du, wie viele Lebensenergiepunkte die insgesamt haben, und dann siehst du auch während der Kämpfe später, wie viel die gerade noch haben, und kannst dann quasi abschätzen, okay, ich mache ungefähr so und so viel Schaden mit dieser Figur, so und so viel mit der, lohnt es sich jetzt schon zu überreizen oder warte ich lieber noch eine Runde, um den Kampf dann abzuschließen? Und das ist tatsächlich ein ziemlich witziges System, finde ich.
Ist es auch. Ich mag das sehr gerne, ich mochte es schon auf dem 3DS. Und ich finde, das motiviert unglaublich bei dem Spiel.
Ja. Du erwähnst es sehr häufig, dass du die Sachen schon vom 3DS mochtest. Gibt's da irgendwas, wo das nicht der Fall war, wo du jetzt zum ersten Mal gedacht hast, oh, das ist aber cool, und damals nicht?
Ja, also der Vorteil beim Grinden, was wir schon hatten mit den Einstellen der 200%, finde ich, ist deutlich besser dadurch, weil es schneller geht einfach.
Ja.
Dann das eine Nebensystem, man baut ja Norrende wieder auf.
Ja.
Auch sehr früh im Spiel. Und das funktioniert ja mit Echtzeit auch hier.
Das finde ich sehr cool übrigens.
Ist es auch. Und das funktioniert halt auch so, du musst nicht gar nicht im Spiel sein. Das funktioniert trotzdem.
Genau.
Das Spiel muss nicht an sein auf der Switch. Das so auf dem 3DS noch ein bisschen anders. Ich weiß noch genau, ich habe mein 3DS mit eingeschaltetem Spiel zugeklappt im Standby-Modus über Nacht liegen lassen, damit das Zeug abläuft.
Okay.
Also das Spiel musste laufen.
Ja.
Und das hat schon genervt. Dazu kommt, hier sammelst du ja neue Bewohner für die Stadt, vor allem dadurch, dass du sie in den Städten triffst. Da stehen dann diese geisterartigen Gestalten rum, die ja online irgendwie auch kommen und so. Und die sammelst du für deine Stadt ein.
Das neue klappt Bewohner. Nur online.
Ja, das klappt auch nur online. Das war früher eine Streetpass-Funktion.
Genau, ja. Ja.
Vorwiegend. Du hast auch auf andere Weise Bewohner bekommen, aber das Spiel war schon sehr stark auch an Streetpass gebunden. Das sind so Sachen, die finde ich funktionieren jetzt halt ein bisschen besser einfach. Auch das, du kriegst ja auch Mitstreit. Also im Grunde kannst du über Online-Funktion die Charaktere von anderen bekommen, um sie dann einmalig im Kampf als Aktion einzusetzen. Da bin ich ganz ehrlich sicher, ich weiß gar nicht mehr, wie das im 3DS war und ob es das gab. Ich meine, es gab's, aber ich weiß nicht mehr, wie das genau da funktioniert. Ich meine, auch das war eine Streetpass-Funktion. Vermute ich jetzt einfach mal.
Vermute ich auch.
Ja. Das andere, was mir jetzt auf der Switch 2 positiv auffallen, sind die Ladezeiten, die einfach deutlich schneller sind auf dem 3DS. Und natürlich muss man halt einfach sagen, auch wenn die Grafik jetzt vielleicht nicht das 9 Plus Ultra ist, es ist halt durch die Auflösung viel klarer, viel weniger pixelig. Du hast einen größeren Bildschirm. Und das trägt natürlich auch viel dazu bei, dass es besser als auf dem 3DS ist.
Ja.
Einfach alles ein bisschen besser erscheint.
Als auf dem 3DS, meinst du?
Ja, als auf dem 3DS. Ja.
Wir sollten über die Grafik reden, weil das ist jetzt zwar offiziell ein HD-Remaster, was bedeutet, die Bildausgabe erfolgt in HD. Okay, meinetwegen. Sie hätten auch 4K nehmen können. Ich weiß nicht genau, was hier vorgeht bei diesem Spiel, warum die Switch 2, aber naja. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie an den Polygonen etwas geändert hätten. Denn die Figuren sehen alle sowas von nach 3DS aus. Die haben Klotzhände, die haben sichtbare Polygone an jeder Ecke. So dass meine Tochter, die ist jetzt 10, beim Spielen gesagt hat, boah, ist das alles hässlich. Wo ich dachte, ah nee, eigentlich, ich finde das ganz charmant, das erinnert mich halt an alte Zeiten. Aber für sie sehen die einfach ganz furchtbar aus und das kann ich total verstehen. Also, ja, die Modelle wurden halt nicht überarbeitet, sondern sie sind jetzt, sie haben klarere Kanten und sind natürlich erheblich höher aufgelöst, aber ja.
Ja, man muss dazu sagen, also es ist nicht einfach nur die 3DS-Modelle genommen, weil sonst würde das Ganze nach Matschbrei aussehen. Muss man wirklich einen Vergleich zwischen der Version und dem 3DS dir anschauen, nebeneinander. Sie müssen was dran überarbeitet haben, aber halt einfach nicht genug.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja.
Ich denke, da spielt auch der Stil der Figur mit rein, weil gerade die Hände, Füße und so weiter, die waren ja schon immer so. Das ist ja das, auch das Charakterdesign ein bisschen, dass die so ein bisschen so wirken.
Ja. Ja.
Mit ihren etwas zu großen Kopfköpfen für den ganzen Rest und gerade Hände und Füße sind sehr klein.
Mhm.
Du müsstest dir dann auch mal andere Spiele wie eben dieses Final Fantasy IV Heroes of Light war eins von den Spielen, die hatten in der Hinsicht noch teilweise heftiger, da hast du eigentlich gar keine richtigen Füße mehr gehabt. Ich weiß nicht, was das damals war, aber da gab es ein paar Spiele, die den ähnlichen Stil gefahren haben, auf dem 3DS vor allem. Ich denke, es war so eine 3DS-Sache. Man muss halt sagen, es ist mittlerweile auch so, dass so ein bisschen Wiedererkennungswert für diese Reihe. Also die haben ja auch bei Bravely Default 2 auf der Switch, ist es ja erst erschienen erstmals, diesen Stil in gewisser Weise beibehalten.
Ja.
Natürlich sieht das alles ein bisschen anders aus, weil es direkt für die Switch entwickelt wurde und so weiter. Dadurch wirkt alles ein bisschen hübscher. Wenn man die beiden Spiele miteinander vergleicht, merkt man sofort, dass Bravely Default 2 das hübschere Spiel ist. Was einfach schlichtweg daran liegt, dass es nicht eben diese Hochberechnung von dem 3DS nicht durchmachen musste.
Ja.
Und das ist halt ein Vorteil. Aber ich finde, dafür, dass es ein Remaster ist, und sie sagen halt auch ganz bewusst, es ist ein HD-Remaster und kein 4K-Remaster, ist es in Ordnung, was sie gemacht haben.
Ich finde es auch okay. Also die Stadthintergründe beispielsweise, das wirkt alles gezeichnet und ich glaube, ein Großteil davon ist es. Da sind dann so ein paar 3D-Modelle drüber gelegt. Und da siehst du ganz deutlich, dass die Zeichnung einfach erheblich höher aufgelöst sein könnte, ist aber leider nicht ist. Also das ist schon ein bisschen schade. Na, ab und zu zoomt dann die Kamera raus. Wenn du eine Stadt betrittst zum Beispiel, siehst du immer erst den Überblick über die Stadt. Und erst wenn du dich bewegst, zoomt es ran an die Figuren. Und da merkst du es natürlich überhaupt nicht, weil da die Auflösung die Stadt in voller Pracht zeigt. Aber wenn es dann ran zoomt, merkst du es halt schon.
Ja.
Ansonsten finde ich das Spiel aber sehr hübsch. Es ist sehr bunt. Es ist sehr thematisch orientiert. Also du hast halt bestimmte Bereiche, die sehr distinkt voneinander, wie heißt es auf Deutsch, sehr bewusst sich voneinander unterscheiden. Also die Elemente in der Wüste, die du schon erwähnt hast, sind ganz anders als die Dinge am Anfang, wo du quasi in so einer Waldgegend unterwegs bist, als später. Also es kommen sehr viele Gegenden, du siehst sofort, wo du bist. Das finde ich sehr cool.
Mhm. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich mag die Optik des Spiels. Ich mochte sie, wie gesagt, auch schon auf dem 3DS. Jetzt ist sie noch mal ein bisschen hübscher, wenn auch nicht perfekt, muss man einfach so sagen. Ich mag auch die Charakterdesigns, bin ich ganz ehrlich. Ich mag auch die Designs der Gegner, der Monster. Die sind zum Teil so tolle Monster da teilweise.
Mhm.
So eigenwillig und so. Ich mag das einfach.
Ja, ich finde, die haben so ein bisschen was von Origami. Weil durch diese Polygone siehst du halt, gerade bei den Monstern, wenn das zum Beispiel so ein Viech ist, so ein Skorpion oder so, dann sehen die halt aus, als seien die alle aus Papier gebaut, weil die so klare Kanten haben und so schmale Gliedmaßen, das finde ich schon sehr witzig. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die Dinge aus Papier bauen könnte.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja.
Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen an diesem Spiel? Die Minispiele.
Ja, die Minispiele, genau, die sollten wir vielleicht noch erwähnen.
Wichtig bei diesen Minispielen, man kann am Anfang jeweils nur eine Version davon spielen und ich habe mich gefragt, warum. Im Laufe des Spiels wird es klar. Also es gibt zwei Minispiele, das eine ist ein Musikspiel und das andere ist das stressigste Spiel, was ich je gespielt habe übrigens, so ein du steuerst ein Luftschiff-Spiel. Und bei den Musiken ist es nämlich so, die späteren Stücke passen immer zu dem, was im Hauptspiel passiert ist und erzählen die Geschichte nach. Und du willst natürlich erst die Geschichte gespielt haben, deswegen musst du erst das Spiel im Ganzen spielen, bevor du diese Musikstücke siehst, wo dann die Geschichte quasi erzählt wird. Und das ergibt natürlich total Sinn, dass du dich da nicht spoilen lässt über dieses Musikspiel. das Musikspiel, man spielt beide Spiele mit zwei Mäusen in der Hand. Also mit den Joy-Con 2 links und rechts in der Hand auf dem Tisch oder auf dem, was auch, wo drauf auch immer, auf dem Stück Käse, je nachdem, was ihr gerade vor euch habt. Und müsst immer mit beiden Mauszeigern quasi was machen. Bei dem Musikspiel ist es relativ eindeutig, da müsst ihr die auseinanderziehen oder auf die gleiche Stelle bewegen oder hier zwischendurch auch mal klicken. Und bei dem Luftschiffspiel, da müsst ihr tatsächlich das Luftschiff fliegen, was eine analoge Geschichte ist. Das heißt, ihr müsst das Lenkrad drehen, ne? Das heißt Mauszeiger festhalten und eine Drehbewegung auf den Tisch machen. Oder ihr müsst das Höhenruder verstellen, ne? Dafür müsst ihr das auch festhalten und dann hoch und runter ziehen. Und dann kommen zwischendurch immer Anforderungen, Kanonen schießen, weil da was vor uns ist oder irgendjemand möchte einen neuen Radiosender eingestellt haben oder, also wir haben Gäste offensichtlich dabei und die haben auch Wünsche. Es passiert unfassbar viel, es ist super stressig und ich finde es sehr witzig, das Spiel, aber es ist halt ein echt aufregendes Ding, weil immer was Neues passiert. Ging dir das auch so?
Ja, ging mir auch so. Ich muss sagen, ich habe so nicht ganz so viel gespielt wie du wahrscheinlich, aber es ist ein spaßiges Minispiel, muss ich sagen. War ich ein bisschen überrascht, dass es dann doch mehr hergibt, als ich erwartet hatte. Ich habe echt erwartet, die beiden Minispiele sind so Gimmicks, die halt drin sind, damit man die Mausfunktion hat. Im Endeffekt sind sie das auch.
Ja, aber das machen sie auch sehr gut. Also es ist die beste Demo für zwei Mausfunktionen, die ich bislang gesehen habe auf der Switch 2.
Ganz genau. Es ist genau das nämlich. Sie sind diese Gimmicks im Endeffekt. Man bräuchte sie nicht zwingend, aber sie sind halt eine schöne Ergänzung, schönes Gimmick, das auch Spaß macht und halt wirklich zeigt, was die Maus im Endeffekt, also die Mausfunktion auf der Switch 2 im Endeffekt kann.
Ja, genau.
Ja.
Und schöner Vergleich, der mir gerade noch eingefallen ist, wenn ich dieses Luftschiffspiel spiele, dann kriege ich um mich drumherum nichts mehr mit. Ne, da könnte nebenan ein Auto in die Wand fahren, ich würde das nicht merken, weil das so fesselnd ist, dieses Spiel, weil, wie gesagt, ständig was passiert. Das kann ich mir nicht immer leisten, das zu spielen, weil ich habe Familie hier um mich drumherum, ne? Und wenn da irgendwas los ist, dann muss ich vielleicht auch mal reagieren. Das geht bei dem Spiel nicht. Das hat absolut keine Chance.
Ja.
Finde ich witzig. Ja.
Kann ich aber auch verstehen. Ja.
Ja, was haben wir noch? Das war's, oder?
Ich glaube, wir haben über weitgehend alles geredet. Ich möchte auch kurz was anmerken, weil wir einmal, du hast den Vergleich Bravely Default Octopath Traveler gebracht. Dabei ist interessant, dass Tomoya Asano Producer beider Spiele ist und auch fürs Konzept beider Spiele verantwortlich war. Nur so als kleiner Hinweis.
Ja,
vielleicht passt. Ist das der Grund, warum es dann Gemeinsamkeiten gibt. Man muss sagen, er hat auch andere Spiele verantwortet, bei denen es passt. Final Fantasy 3, das DS Remake, das gerade vom Charakterdesign, schau dir das mal an und auch alle, die draußen sind, dann merkt ihr sofort, dass das Spiel eine sehr große Gemeinsamkeit mit Bravely Default im Charakterdesign zeigt. Mhm. Was vielleicht gar nicht so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass Akihiko Yoshida bei beiden Spielen auch Character Designer bzw. Artist war. Und selbige Rolle hatte Akihito Yoshida auch bei dem von mir so häufig erwähnten Final Fantasy IV Heroes of Light, das ja auch beim Character Design eben das hat. Und auch da war Tomoya Asano der Producer.
Ah, ja.
Ja, man muss sagen, dass Asano, also als Producer, mittlerweile, mal abgesehen von Bravely Second und Bravely Default 2, die er auch noch verantwortet hat, vor allem für diese ganzen HD2D, also Triangle Strategy, Life Alive Remake, Octopath Traveler 2, dann Dragon Quest 3 HD2D Remake, jetzt das Dragon Quest 1, 2 HD2 Remake, jetzt auch mitverantwortlich ist.
Ja, ja klar, ja. Bietet sich an, ja.
Genau. Und der Artist von Bravely Default und so, also Akihiko Yoshida war auch für viele Final Fantasy Sachen, also Final Fantasy 12 war er beteiligt und so weiter und so fort. Aber wenn man so mal was ganz anderes von ihm sehen will, gut, Final Fantasy 12 ist schon was ganz anderes. Nier Automata war auch eher für das Hauptcharakterdesign zuständig.
Okay.
Und das ist wieder was ganz anderes.
Das stimmt.
Allgemein für Nier ist er der sehr verantwortlich gewesen. Und für den Anime-Film Makia, wenn das jemandem was sagt, war er auch beteiligt als
Anime-Film habe ich nie gehört.
Ja.
Nicht meine Welt.
Und um dann nochmal ein anderes Spiel zu erwähnen, bei dem dieses mit diesem Charakterdesign, mit diesen Füßen und Händen und Köpfen und so weiter, Little Noah, auf der Switch auch erschien, Little Noah Sign of Paradise. Da denkst du auch beim Charakterdesign, okay, dass da der ist, der für Bravely Default zuständig war, Das überrascht mich. Weder bei den Artworks der Charaktere noch bei den 3D-Figuren.
Ja.
Ja. Aber gut, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, also dass da diese Verbindung auch wirklich durch die Personen vorhanden ist. Deswegen, dass jetzt nicht so überraschend ist, dass da Gemeinsamkeiten gerade zwischen Octopath Traveler und Breath of the Default auch bestehen.
Ja. Ja. Ich habe gesagt, Anime sind nicht meine Welt. Was meine Welt ist, ist Musik. Und die ist in diesem Spiel super gut. Also allein den Soundtrack, wenn man die Norende-Landstadt wieder aufbaut, den habe ich schon 1,5 Stunden einfach auf Schleife laufen lassen, weil ich den so gut fand. Inzwischen kann ich ihn nicht mehr so gut hören, aber das sind einfach sehr, sehr eingängige, schöne Stücke, die hier benutzt werden. Das hat mich sehr beeindruckt.
Stimmt. Ist ein fantastischer Soundtrack. Ich weiß gar nicht, ob Revo, glaube ich, war dann bei den Nachfolgern beim zweiten, also bei Second war er, glaube ich, nicht mehr beteiligt, aber bei Default 2, Bravely Default 2 ist Revo zurückgekommen. Also, das ist der Komponist, der mit dieser Symphonic Rock Musical Group Around Horizon und so weiter, er ist der Leader von denen, ist da für den Soundtrack halt zuständig gewesen. Gibt auch verschiedene Sachen, die damit im Zusammenhang stehen, Lux and Dark Lieder und so weiter und so fort. Ja.
Ja.
Wenn man sich damit beschäftigt, wird man das schon merken, hat auch für Attack on Titan zum Beispiel Musik beigetragen. Wenn Attack on Titan wenigstens was sagt, Barnim.
Ja. Doch. Gehört habe ich die Namen schon, aber sie nicht.
Ist also jetzt kein komplett nicht namenhafter. Ja. Ist halt für diese Gruppe. Er hat auch für andere Spiele natürlich Musik beigetragen. Oder hat 2014 so ein schönes Opening für einen ganz unbekannten Anime geschrieben, für Sailor Moon Crystal. Ah gut. Nee, also stimmt ja voll und ganz zu. Die Musik ist schon sehr großartig. Und deswegen ist auch mit ein Grund, warum ich diesen Namen Revo überhaupt gemerkt hatte.
Ja.
Mich mal mit ihm beschäftigt hatte auch. Ja. Genau.
Ansonsten, das Spiel, ne, so die Rezeption, die das Spiel sonst zu erfahren hat, finden die meisten Leute einfach sehr gut. Ne? Es ist einfach ein sehr gutes System. Aber dieses Remaster ist eben tatsächlich kein Remake. Deswegen sehen die Figuren halt alle immer noch so kantig aus. Das finden nicht alle gut. Und die Auflösung, wie gesagt, hätte höher sein können, ist sie halt nicht. Niemand weiß genau warum, weil so anstrengend kann es nicht sein, das alles zu berechnen hier.
Da will ich kurz reinwerfen. Erstmal ist es, wie gesagt, nur ein Remaster. Da muss man immer die Ansprüche dran stellen, dass es kein Remake ist.
Na klar, Leute hätten halt gerne ein Remake gehabt, so.
Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich sage halt nur, es ist ganz klar ein Remaster und kein Remake. Aber warum nur 1080 bei 60? Ich habe den Verdacht, dass dieses Spiel ursprünglich für die Switch 1 geplant war.
Ja, das glaube ich
allerdings.
Dann
aber schnell auf die Switch 2 umgemodelt wurde und wir hätten es eigentlich auf der Switch 1 1080p mit 30 FPS bekommen. Sie haben halt dann 1080p mit 60 FPS draus gemacht für die Switch 2 und es als Launch-Titel gebracht. Ich denke, da lief dann mit Nintendo und Square Enix, weil früher veröffentlicht wäre nicht möglich, hat keinen Sinn ergeben, dann bringen wir es doch auf die Switch 2 mit etwas mit besserer Framerate, aber den unveränderten, weil da hätten sie nochmal dran gemusst sonst.
Ja.
Und das hätte für sie keinen Sinn gemacht.
Da gehe ich auch 100%ig von aus.
Da gehe ich mich von aus, weil auch so Spiele wie Donkey Kong Bonanza zum Beispiel ist mittlerweile bekannt, war ursprünglich mal für die Switch 1 geplant.
Ja, und auch Mario Kart World natürlich.
Genau.
Und deswegen, alles andere also auch. Und wir wissen auch von manchen Leuten, die gesagt haben, ich weiß nicht, wer es war, ich weiß aber, welches Spiel das war, nämlich das Mario & Rabbids Spiel 2, also nicht Battle for Kingdom, wie auch immer, sondern der zweite Teil, irgendwas mit Stars oder so.
Sparks of Hope.
Danke. Da wurde nämlich darüber gesagt, dass da die Entwickler sich geärgert haben, die Entwickler wahrscheinlich nicht, sondern die Produzenten, dass sie das für die Switch 1 gebracht hätten, sie hätten es lieber für die Switch 2 bringen sollen. Weil hat sich nicht so wahnsinnig gut verkauft und das ist ja bei den Spielen von, jetzt habe ich vergessen, wie die Firma heißt, die das macht.
Die waren von Ubisoft.
Ubisoft, dankeschön. Bei den Ubisoft-Spielen ist es ja immer so, die verkaufen sich im Grunde nur am Anfang gut, weil die danach um 83% reduziert verkauft werden und dann einfach kein Geld mehr einbringen.
Ja.
Und das, keine Ahnung, warum das bei denen so ist, aber ich kaufe kein einziges Ubisoft-Spiel zum Launch, weil ich genau weiß, das kostet 3 Monate später nur noch die Hälfte.
Ja, es ist bei Ubisoft schon sehr hart. Ich verstehe das auch nicht ganz, aber ich denke mal, es hat mit den Firmenproblemen, die da schon seit Jahren bestehen, ein bisschen zu tun.
Mag sein. Ich weiß es nicht. Ich wollte auch nur, ne, also es gibt durchaus gute Gründe, Spiele hinauszuzögern. Und ich nehme an, Nintendo selber hat da auch noch einiges in den Schubladen liegen, wo sie sich gesagt haben, das machen wir nicht für Switch 1, das würde zwar gehen, aber wir machen es lieber ein bisschen geiler und bringen es dann auf der zweiten Konsole raus. Und ja, das ist bei diesem hier bestimmt auch passiert, ja.
Ich denke auch, das ist, also bei dem Spiel bin ich mir ziemlich sicher, das wird, wie gesagt, das ist für mich auch einer der wenigen vorstellbaren Gründe, warum am Ende es nur 1080p und kein 4K geworden ist, weil ich denke, bei dem Spiel wäre 4K problemlos möglich gewesen.
Ja.
Ja, deswegen. Ich denke, das ist wirklich der Hauptgrund.
Genau.
Ist, wie gesagt, nur eine Vermutung. Ich kann es nicht 100% sagen. Wir wissen es nicht, solange sich Square Enix nicht dazu äußert. Aber es sind schon auffällig viele Spiele, die ursprünglich für die erste Switch geplant waren, zum Launch erschienen oder erscheinen jetzt demnächst. Man merkt es ja auch daran, wenn man mal sich die Release-Liste anschaut, wie viele Spiele da jetzt gelistet sind, die gleichzeitig zur Switch 1 auch für die Switch 2 veröffentlicht werden.
Ja.
Von daher, ja, das ist, ich denke mal, das wird auch eine Weile noch so bleiben, dass wir vorhin solche Spiele sehen. Was ja gar nicht mal schlimm ist, weil wir die Spiele dafür in technisch besser bekommen.
Richtig.
Und damit meine ich jetzt nicht zwingend die Auflösung oder die Grafik, sondern vor allem auch, wie rund sie laufen.
Ja, genau.
Ja, man merkt ja an den beiden Zelda-Spielen in der Nintendo Switch 2-Version, wie viel besser die Switch 2 jetzt im Vergleich zur Switch 1 geworden ist.
Richtig. Ja. Ja, sollen wir mal zum Fazit kommen?
Können wir machen.
Ich finde das Spiel super. Ich würde das jedem empfehlen, der irgendwie was mit Rollenspielen anfangen kann.
Ja.
Das war mein
Fazit. Kann ich mich so auch nur anschließen. Das ist, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich würde jetzt noch eine Person zitieren, oder sagen wir nicht zitieren, sondern einfach nur die Meinung wiedergeben. Ich weiß, dass Erik von dem Spiel nicht ganz so 100% begeistert ist.
Okay.
Er mag es. Also ist nicht so, dass ich mag. Aber ich weiß, dass er jetzt gerade zum Ende hin das Spiel ein bisschen schwächelt. Seiner Meinung nach. Also, dass es schwach wird zum Ende hin.
Ja.
Ich wollte es wenigstens erwähnt haben, weil das ja auch eine gewisse Rolle spielt, andere Meinungen einfach mit einzubringen.
Ja, und natürlich ist auch das Ende des Spiels immer wichtig für die Gesamtwertung, weil das ist, genau, was du am Ende noch im Kopf hast.
Ja, und ich kann ihm sogar teilweise zustimmen, was das Ende angeht. Es ist nicht das Beste vom Spiel, sage ich.
Ja.
Ohne, dass ich jetzt deswegen das Spiel irgendwie verteufeln würde oder so.
Ja.
Was Erik auch nicht macht, muss man ja auch sagen, um das jetzt nicht falsch, dass man niemand falsch versteht oder so.
Ja. Was ich halt schön finde an dem Spiel ist, es kostet halt nur 40 Euro. Also, ne, wenn das irgendwann mal im Sale zu haben ist, dann gibt es keinen guten Grund, das nicht zu kaufen, weil da gibt es echt viel Spiel für das Geld.
Mhm. Das stimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das dieses Jahr noch irgendwann im Sale für, was weiß ich,
genau,
30 Euro sehen werden oder so.
Ja, oder 24 oder irgendwie sowas. Also, da wird schon noch was gehen, denke ich. Und es fängt ja jetzt an. Ne? Die ersten Switch 2 Spiele haben jetzt einen Sale bekommen und sind gerade ein bisschen günstiger zu haben. Cyberpunk zum Beispiel. Da können wir direkt übergehen zu unserer Lieblingskategorie. Letzte Woche gespielt. Ich habe letzte Woche Cyberpunk 2077 gespielt und rede da auch wie in den bisherigen Podcasts nicht länger drüber, weil ich das irgendwann nochmal ausführlich in der Folge machen will.
Ja, können wir gerne machen. Da haben ja einige von uns das Spiel schon gespielt, wenn auch nicht zwingend auf der Switch 2.
Mhm.
Auch wenn ich immer noch neugierig bin auf die Switch 2 Version. Ich würde schon gerne nochmal spielen irgendwann.
Je nachdem, was du für einen Computer hast, läuft es entweder sehr viel besser oder schlechter.
Ich spiele auf der PlayStation 5.
Ah, naja, dann läuft es wahrscheinlich sehr viel schlechter, aber trotzdem sehr, sehr gut.
Also, ja, und PC habe ich einen. Sagen wir mal, ich denke, es würde problemlos besser laufen als auf der PS5.
Okay.
Also, ja, das sollte, denke ich, drin sein. Ja, trotzdem wäre ich neu. Deswegen kaufe ich es mir halt auch nicht, weil ich habe es auf der PS5. Ich brauche es nicht nochmal für die Switch 2. Auch wenn ich es gerne mobil spielen würde, aber es ist halt für mich einfach nicht notwendig.
Ja.
Gut. Hast du noch was gespielt außer Cyberpunk?
Nee, das war's.
Gut. Ich überlege gerade.
Oh, warte mal, das stimmt gar nicht. Ich habe noch eins gespielt. Oh, da muss ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal sehr ausführlich drüber reden. Das Spiel heißt Void Rot. Und ich habe es bei Summer Games Done Quick gesehen und bin total gefesselt, weil das, also ich habe es an 2 Tagen gespielt, aber irgendwie 4 Stunden. Weil das so ähnlich ist wie Hollow Knight, Metroidvania. Aber da werde ich irgendwann nochmal ausführlicher drüber reden.
Ja, es ist dieses Metroidvania. Ich weiß, das ist jetzt letztes Jahr im Oktober, glaube ich, erschienen oder so irgendwie.
Mhm.
Ich weiß, welches Spiel das auf alle Fälle ist. Ja. Hab's noch nicht gespielt.
Das ist super.
Ist aber, um es mal kurz anzumerken, ist das auf der Switch erschienen oder nur für den PC? Ist das für Switch erschienen, gell?
Das ist ein Switch-Spiel, ja. Switch 1.
Ja. Wenn ihr den Podcast hört, habt ihr vielleicht sogar noch die Gelegenheit, bis 23.07., also bis zum Erscheinungstag des Podcasts, ist es noch im Angebot.
Ja.
Für 9,75 Euro. wenn es denn da noch gültig ist, das Angebot. Also will ich jetzt nicht versprechen, aber...
Kommt auf uns wieder, also...
Ja, ich denke auch. Und es gibt eine Demo. Auch noch an... Es gibt eine Demo.
Ja.
Wer es also nur mal ausprobieren will, kann auch die Demo runterladen. Ja, gut. Das war's, was du gespielt
genau, hast. Genau, ja, das war's jetzt wirklich. Was hast du gemacht?
Ja, ich habe vor allem... Ich habe gar nicht viel gespielt. Ich habe ein bisschen Rune Factory Guardians of the Summer noch weitergespielt. Gefällt mir noch sehr gutes Spiel. Und ich habe jetzt mit Revenge of the Savage Planet angefangen. Hat dir das was sagt?
Ja.
Nachfolger von Journey to the Savage Planet. Wobei ich glaube, das ist halt komplett storymäßig sehr eigenständig. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt, aber ich glaube, die funktionieren recht getrennt voneinander. Man ist halt, im Endeffekt ist man ein Kolonist. Man wird von einer Firma ins Weltall geschossen, um 100 Jahre im Kälteschlaf bis zu seinem Zielplaneten unterwegs zu sein. Während man unterwegs ist, wird die Firma von einer anderen Firma gekauft.
Natürlich.
Und wenn wir ankommen und echt bei der Basis sind, kriegen wir von der neuen Firma nicht unsere Kündigung. Das ist der Anfang. Also so ungefähr. Ja, ich würde uns trotzdem dort jetzt zurechtfinden, aufbauen, die Sachen finden, die natürlich überall verteilt sind im Sonnensystem auf verschiedenen Planeten und so weiter und so fort. Wir kriegen auch Nachrichten von unserem Ex-Chef, der witzig. Natürlich sauer ist, wie alles gelaufen ist und so weiter und so fort.
Witzig.
Nimmt sehr viel Humor. Die Videosequenzen sind mit echten Schauspielern.
Oh.
Also zum Teil. Und das ist, also hat schon guten Humor. Gameplay-mäßig, also ist jetzt Third Person. Der erste Teil war First Person. Gameplay-mäßig würde ich sagen, sehr erkundungslastig und leicht Metroidvania-artig, was ich bisher einschätzen kann. Gibt auch einen Koop-Modus.
Ja, cool.
Also kann man zu zweit spielen. Problemlos. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das auch auf der Switch gibt.
Es ist nicht. Es ist nicht prozedural generiert, oder? Sondern es ist schon ein gecraftetes Spiel.
Nee, es ist feste Welten.
Ja, okay.
Also das ist ein ganz klarer, ja. Gibt's nur für PS5, Xbox Series und PC. Also keine Switch-Version bisher. PS4 anscheinend auch. Aber vielleicht kommen wir eine Switch 2-Version davon. Ich glaube, den ersten Teil gab's auf der Switch. Wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ich bin mir nicht sicher.
Ja, den ersten gab's für die Switch. Der ist nachträglich dann noch erschienen. Ein paar Monate nach der, ja. Den gibt's für die Switch, den ersten Teil. Wie gesagt, ist halt First Person, der neue, jetzt Third Person. Ja. Ja. Nee, also, finde ich schon ganz, ganz, ganz cool, das Spiel. Macht Spaß. Ja. Ich denke aber, das ist soweit alles, was ich jetzt erzählen kann.
Sehr gut.
Gut, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in unserem Podcast. Wir konnten euch Bravely Default Flying Fairy HD Remaster etwas näher bringen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Genau, und nächste Woche dürft ihr euch überraschen lassen, was für einen Podcast wir haben. Das steht noch nicht ganz hundertprozentig fest, deswegen ja, wartet einfach mal ab. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag. Schönen Abend, wann immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.